einfach ein Gottes Vaterherz und ich bin gespannt, wie wir das in Zukunft werden machen. Aber Gott hat uns kreativ gemacht und ich denke, wir finden viele Möglichkeiten, wie wir Gottes Nähe suchen, halt vielleicht weniger im Lied. Wir befinden uns ja mitten in der aktuellen Predigtserie «Verwurzelt». Verwurzelt, um relevant zu sein, um Menschen zu sein, die wie ein Baum sind, der verpflanzt ist in Jesus, verwurzelt in Jesus und durch das in der Umgebung kann einen Unterschied machen, kann Früchte bringen, kann die Umgebung prägen und etwas bewegen. Was es heisst, Jesus verwurzelt zu sein, da hat uns der Kari vor einer Woche mit reingenommen. Er hat uns aufgezeigt, wie wichtig es ist, in dieser Beziehung zu wachsen. Und das ist nicht einfach, jetzt bin ich, sondern es ist ein Prozess. Die Wurzeln dürfen immer tiefer wachsen in Jesus. Jesus darf uns immer mehr prägen, unser Leben immer mehr umgestalten in sein Bild. Und der heutige Predigtitel heisst nicht «Verwurzelt in Jesus», sondern jetzt heisst es «Verwurzelt im Leben». Und als ich diesen Titel angeschaut habe, ich gedacht, geht das überhaupt? Da steht zum Beispiel im Römer 12, 2 und passt euch nicht diesem Weltlauf an oder zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen oder Jakobus 4, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Oder Johannes 1. Johannes 2, 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und ich habe gedacht, verwurzelt im Leben, können wir denn Jesus verwurzelt sein und verwurzelt im Leben? Und gleich merken wir etwas, wir leben in dieser Spannung. Nicht mehr von dieser Welt, verwurzelt in Jesus, in seinem Reich und gleich noch hier. Der Albert Frey beschreibt es in seinem Song «Zwischen Himmel und Erde» mit dem Wort «Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier.» Wir leben in dieser Zwischenzeit, oder wir können fast sagen, wie in einem Exil. An einem Ort, wo wir eigentlich sagen müssen, wir fühlen uns so nicht mehr richtig daheim. Um uns sind so viele Werte, so viele Ansichten, so viele Meinungen, so viele Sachen, die sich nicht mit dem vereinbaren, was eigentlich das Reich von Gott beinhaltet. Und wir stehen vielleicht in zwei Extremen. Auf der einen Seite, dass wir so Verse zitieren und sagen, ja, passet ja auf. So ein bisschen Abschottung. Am liebsten so eine Vogel-Strauss-Politik und sagen, Kopf reinstecken und dann geht mit der Welt nichts an, dann passiert mir nichts. Oder vielleicht auch, dass wir stark in Gefahr stehen, uns eben anzupassen. Vieles von dieser Welt zu übernehmen. Auch viele Sachen, die Gott sagt, hey, das ist nicht das, was ich eigentlich geplant habe. Und da einen Mittelweg zu finden, das ist gar nicht so einfach. Wir sehen auch das Volk Israel in solchen Situationen, wo sie haben müssen sagen, hey, geht gar nicht, wie können wir da noch leben? Das Volk Israel, ja, wo ja viele Exilzeiten hat erlebt, fern von der Heimat, in Ländern, wo vor allem Götzenkult ist gelebt worden, Werte gelebt wurden, die so völlig fremd waren für das Volk, haben gesagt, geht gar nicht. Wie sollen wir da noch existieren? Schnell wieder zurück ins Alte. Und mir ist für heute Morgen so ein Text wichtig geworden, wo ich merke, er zeigt uns etwas von dem, was vielleicht auch uns in der heutigen Zeit kann zeigen kann, was es heisst, verwurzelt sein ins Leben, im Leben und trotzdem ganz verwurzelt sein in Jesus. Und dazu möchte ich euch so eine Exilzeit zeigen, wo im Jahr 586 vor Christus angefangen hat, also schon lange her. Mit äußerster Brutalität ist die Stadt Jerusalem völlig zerstört worden. Man hat das Volk, die Juden dort ausgehungert. Und nachher sie deportiert, vor allem die Elite der damaligen Gesellschaft, hat der Nebukadnezar von Babel nach Babylon in sein Gebiet gebracht, heutig Irak. Und wenn ihr mal den Psalm 137 lest, er berichtet von dieser Zeit. Und dort lesen wir, wie das Volk geklagt hat. Wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Peiniger hielten uns gefangen und wollten Lieder von uns hören. Sie verlangten von uns, dass wir Freudengesänge anstimmten. Höhnisch forderten sie, singt doch eins von euren Zionsliedern. Wenn wir den ganzen Psalm lesen, dann spüren wir etwas zum einen von diesem Schmerz, später auch von dieser Wut, von dieser Enttäuschung und sagen, das kann doch nicht sein. Natürlich leben wir nicht im Exil, wir leben auch nicht in Babylon und gleich merken wir auch als Christen, wenn wir das haben erlebt, wir sind verpflanzt worden in Jesus. Wir dürfen von ihm immer mehr geprägt sein. Wir dürfen hier von seinem Wort immer mehr aufnehmen und erfahren, wie er das Leben gedacht hat. Dann merkst du einfach, es passt nicht mehr alles überein. Und wie kann man dann trotzdem oder soll man überhaupt verwurzelt sein im Leben? Es gibt so vieles in der gesellschaftlichen Entwicklung, wo überall reindringt, an unseren Arbeitsplatz, in unserer Familie, Situationen, Dramen, Ehen brechen auseinander, Sucht kommen auch in unsere Reihe rein. Ist schon immer so gewesen, aber Sachen, die uns eigentlich mitprägen, wo wir müssen sagen, wie können wir da überhaupt sagen, erleben, und so manche denken vielleicht so, wie so in der Bibel steht, Herr, komm bald. Und sagen, es ist nicht nur einfach. Und genau das ist passiert mit dem Volk Israel, wo sie auf Babylonien sind, deportiert worden und gesagt, wir kommen hier nicht zu Gang. Wie sollen wir hier leben? Eigentlich möchten wir Gott dienen, wir möchten Gott nachfolgen. Und wie können wir das tun hier in einem Umfeld, das uns so gar nicht entspricht? Und in dieser Situation schreibt der Jeremia einen bekannten Brief, Jeremia 29, und gibt dem Volk eigentlich einen Hinweis, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Und ich möchte euch aus Jeremia 29, die Verse 4 bis 14, mal vorlesen. Wir können uns vielleicht mal vorstellen, so die paar Ratsherren oder die Eliten ist so am Stadttor der gehockt. Der Boten ist gekommen, und er hat gesagt, komm, lasst uns mal hersitzen. Und der Bote hat nachher den Brief angefangen vorlesen. Und wir haben uns so ein bisschen reinversetzt in die Situation. Der Bote hat endlich angefangen und gestartet. So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Da ist wahrscheinlich schon der erste aufgekommen und hat gesagt, ich habe es immer gewusst. Gott will sein Volk vernichten. Wieso führt er uns hierher nach Babylon? Wir haben schon immer gewusst, Jeremia, seine Briefe sind echt ein bisschen schwierig. Also dem können wir gar nicht trauen. Der Bote hat wahrscheinlich schnell müssen schauen, er hat weitergefahren und hat gesagt, hey, Jeremia schreibt weiter und sagt, baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten, heiratet, zeugt Kinder, wählt eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringt. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Wahrscheinlich ist der Bote schon wieder unterbrochen worden von einem, der sagt, geht doch gar nicht. Also denkt jemand von euch anderen jetzt das Kind bekommen? Hier in dieser Situation, in dieser Fremde, getrennt von Jerusalem, getrennt eigentlich von Gott. Und jetzt sollen wir noch daran denken, uns hier wohl zu fühlen, uns hier Häuser zu bauen, uns hier niederzulassen. Der Bote hat weitergefahren und hat quasi noch ein Töpfchen draufgesetzt, indem er gesagt in diesem Brief oder vorgelesen, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es euch auch gut gehen. Ich glaube, weiter ist er nicht gekommen. Ich denke, da ist einer aufgesprungen und gesagt, Leute, jetzt sollen wir noch unseren Finden das Beste tun. Jetzt sollen wir noch für zwei von unseren Finden schauen, die uns fast heil verhungern und jetzt hier Aachen deportiert haben. Jetzt, wo wir müssen Sklaven sein und wir sollen uns noch fürs Wohl für die einsetzen. Hier, wo wir umgeben sind von Götzendienst, von allem, was einfach nicht in Ordnung ist, und denen sollen wir noch Gutes tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch einen Teil aus dem Psalm 137 hat zitiert, aus dem Lied, das sie alle gesungen haben, das ist gestanden, Psalm 137,8. Babylon, auch dich wird man niederweisen und verwüsten. Glücklich ist, wer dir heimzahlt, was du uns angetan hast. Glücklich ist, wer deine kleinen Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Es zeigt uns etwas von diesen Juden, die haben. Da ist nichts von, gut, sind wir jetzt hier, jetzt lassen wir uns hier friedlich nieder, sondern da war eine Wut. Man hat sich aufgelehnt gegen die Situation, in der man drin war. Und einer sagt, wenn es jetzt nach Gott ging, dann dürften wir wahrscheinlich das Lied nicht mehr singen. Offensichtlich fordert Gott von uns gerade genau ein Gegenteil. Wir sollen uns finden, dienen. Geht das überhaupt? Der Bote hat irgendwo wieder eine Lücke gefunden und hat weitergefahren im Brief, im Vers 8, und sagt, ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch. Lasst euch nicht von euren Propheten und Wahrsagern in die Irre führen, wenn sie euch ihre Träume verkünden. Da hört nicht darauf. Sie erzählen euch Lügen und berufen sich dabei noch auf mich. Ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre herrschen und wenn diese Zeit um ist, werde ich Erbarmen mit euch haben. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Der Engel sieht, Gott lässt uns hier verrotten. Wir werden nicht mehr heimkommen, erst in 70 Jahren. Und ein anderer, ja, der will eben lieber den anderen Propheten glauben, weil die haben verheißen, es geht nicht so lange. Leute müssen die Koffer gar nicht auspacken. Es kommt schon wieder gut. Ihr seid die Kürze wieder daheim. Und einer sagt, oh, aber vielleicht hat der Prophet Jeremia gleich recht. Es sieht, glaube ich, nicht so schnell aus, dass wir da wieder aus dieser Geschichte rauskommen. Und sie waren im Diskutieren. Wie sieht es jetzt aus? Der Bote wirkt die Diskussion ab und liest der letzte Teil vor, wo Gott zu seinem Volk sagt, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich werde eure Gefangenschaft ein Ende machen. Aus allen Ländern, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Nach diesen Sätzen waren sie wahrscheinlich ein bisschen nachdenklich. Und ich merkte, es ist nicht wirklich ein netter Gruß aus der Heimat. Es ist ein Gruß, der herausfordert, sich jetzt auf das Leben hier reinzulassen. Herausfordert, sogar noch das Beste zu wollen für die Leute, die einem eigentlich finden. Aber letztendlich auch zum Sagen von ihnen selber. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie den Psalm 137 haben weggelegt und vielleicht mit dem Psalm 46 haben sie eingestummen, wo steht, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ob die Szene so passiert ist oder ähnlich, das kann ich nicht sagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht auch die Briefe ohne Kommentare gelesen wurden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da oder der schon mal der eine hat aufgemüpft und gesagt, geht gar nicht. Oder wie haben wir das zu verstehen? Und dass wir ins Gespräch kommen. Aber der Jeremia macht zuerst mal etwas klar. Und ich glaube, das kann uns ein Hinweis sein in unseren Situationen, wo vielleicht manchmal auch durch was auch immer, sei es durch das Umfeld, durch die Gesellschaft, aber vielleicht auch Situationen, die wir heute Morgen gehört haben, wo du einfach drin bist, durch eine Kündigung, durch eine Krankheit. Wo eigentlich der Jeremia sagt, schlägt Wurzeln dem Ort, wo der Herr gepflanzt ist. Lebt! Lebt! Setzt den Kopf nicht einfach in Sand. Blickt nicht allein auf das, wie es müsste sein. Das hilft nicht weiter, sondern Gott lenkt den Blick auf die Möglichkeit und sagt, hey, ihr könnt hier leben. Baut euch Häuser. Nehmt die Situation an. Verwurzelt euch. Es gibt hier 11 Imperativ, also Befehlsformen, wo Gott sagt, ihr könnt etwas tun. Baut, wohnt, pflanzt, esst, nehmt Frauen, zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne, lasst eure Töchter heiraten, mehret euch, sucht der Stadt Bestes, betet, lebt. Lasst euch das Leben nicht rauben in all dem. Und ich merke, das ist vielleicht je nach Situation, wo du drin stehst, vielleicht manchmal einfacher gesagt als gelebt. Aber der Jeremia sagt, egal wie schwierig das eure Situation ist, ihr lebt hier und jetzt, dem könnt ihr nicht entfliehen. Und darum lebt. Und auch in unserer Situation, wo wir merken, wir leben nicht im Paradies. Sagen, hey, wir wollen ja hier unser Leben leben. Für Nehemia ist es klar, dass sie das Leben sollen eigentlich in vollen Zügen geniessen. Das heisst nicht, dass sie sich von ihrem Umfeld sollen prägen und die Sachen und die Werte aufnehmen. Aber sagen, hey, lebt, schlägt hier Wurzeln, werdet hier heimisch. Und ich glaube, etwas Wichtiges auch für uns. Ich glaube, jemand, der nicht wirklich hier auch sagt, mal, ich möchte hier daheim sein, ich möchte hier auch mein Umfeld lernen kennen, ich möchte hier am Ort verwurzelt sein, der wird hier auch nicht viel können bewegen nachher in den Sachen, die Gott auch weiter sagt. Und selbst zuletzt, mir ist die Aussage noch von Martin Luther in Sinn gekommen, wo er mal hat gesagt hat, und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wo er sagt, hey, wir sind hier und jetzt. Lebt. Nehmt das Leben, das euch geschenkt ist worden, auch wenn vielleicht alles rundum nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Und nachher kommt eigentlich auf die Herausforderung, die dann das Volk hatte, wir tun uns vielleicht auch ein bisschen weniger schwer, je nachdem, in was für einer Situation dass wir sind, einfach mal Wurzeln zu schlagen. Wir leben so in einem schönen Land. Vielleicht tun wir uns manchmal mit den politischen Sachen ein bisschen mehr schwer. Aber auch der sagt Gott, hey, lasst euch mal darauf ein. Und nachher kommt eigentlich der Hammer, wo er sagt, sucht der Stadt Bestes im Handeln. Der Jeremia ruft dem Volk zu, suche der Stadt Bestes. Und er sagt, ihr tut euch noch selber einen Gefallen. Wenn es nämlich der Stadt gut geht, dann geht es euch auch gut. Setzt euch ein. Das Wort bekommt auch ein Stück weit eine politische Dimension und sagt, hey, bewegt hier etwas. Das heisst für uns auch heute, eine positive Einstellung zu haben gegenüber dem Staat, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Kultur. Das heisst nicht, dass wir zu allem müssen sagen, es ist gut, es ist richtig. Aber letztendlich auch eine respektvolle Haltung an den Tag zu legen. Das heisst nicht, alles zu bejahen. Aber in aller Wahrheit oder in Liebe auch die Wahrheit können weiterzugeben. Ich frage mich manchmal in der aktuellen Zeit, wie denken und reden wir als Christen? Gerade über aktuelle Situationen, die uns manchmal ein bisschen aufstossen und noch nicht so packen. Und ich merke, da treiben eigentlich oft komische Blüten, die da entstehen. Wo ich merke, wie lieblos dass wir Christen sein können. Und ich denke immer, aber es steht doch, Frucht vom Geist ist Liebe, Frieden. Und ich frage mich manchmal, hallo, ist da etwas verkehrt gelaufen? Und Jeremia ruft uns auf und sagt, sucht der Stadt Bestes, setzt euch ein. Und ich merke, es ist manchmal einfach vom Ruhebett aus ein bisschen zu waffeln und zu töbern und zu poltern und zu sagen, es ist doch ein Zeichen, was die dort machen und die jetzt Bernung, die müssen wir überhaupt und so weiter. Ich denke, hallo, ist das unsere Art? Klar, ich weiss, in der Politik hat man so ein bisschen, hat man eine andere Sprache. Aber gleich bin ich manchmal erstaunt, um einen Umgangston, der da passiert, wie Menschen denken und reden, selbst als Christen. Statt das Beste zu suchen und zu sagen, hey, wo ist positiv, so könnte die Sache verstärken und sagen, hey, aber da laufen gute Sachen. Ich bin froh, ich bin dankbar für die Regierung. Auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Und das wird niemand. Aber er sagt, handelt auch. Ich denke, es ist einfach immer zu sagen, was nicht gut läuft. Es ist einfach zu sagen, was man noch sollte und könnte. Aber selber nichts zu tun. Er sagt hier, suche der Stadt Bestes. Wir haben zwei etwa vor 5 Jahren angefangen, wo wir mal gesagt haben, wir haben die politischen Behörden eingeladen als Christen und haben gesagt, was braucht ihr? Was macht euch im Moment am meisten Not? Und natürlich stark SVP-lastige Wimmisser, die haben ein Problem, die Ausländer. Dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir für die Ausländer. Und wir haben eine Gruppe gebildet, wo wir einmal im Monat uns um die Ausländer kümmern, dass die gut integriert werden können. Und ich glaube, es gäbe so viele Sachen, nicht nur im Ort, sondern vielleicht auch mal in der Nachbarschaft zu fragen, wie könnt ihr die Stadt bestens suchen? Aber wenn ich nicht mal weiss, was die Stadt braucht, was vielleicht meine Nachbarn brauchen, wie soll ich ihnen helfen? Und ich merke, der Jeremia fordert uns hier raus, uns eigentlich zu verwurzeln im Leben, anzukommen, da wo wir sind. Und noch unser Umfeld zu kennen, zu lernen kennen und ihm Gutes zu tun. Fordert mich immer wieder selber raus, mir zu überlegen, was tue ich, aber vielleicht auch, was tun wir als Gemeinde etwas Gutes. Ich kann dann immer sagen, ja, wir haben den Heinz, der schaut mit dem Foodpoint, wir machen doch etwas. Und ich denke, es ist eine gute Sache, aber vielleicht ist es manchmal ein bisschen zu einfach und wir schieben es mal jemandem ab und sagen, ah, wir sind gut, wir tun etwas. Ich bin echt begeistert, was da passieren darf. Aber vielleicht noch mehr darum zu ringen und zu sagen, Herr, was ist das, wo wir der Stadt Bestes suchen können? Wo bin ich reingestellt? Wo bin ich vielleicht auch herausgefordert, mir zu überlegen, da etwas zu tun? Und interessant ist ja, der Luther übersetzt den Text eigentlich falsch. Wenn wir vom Urtext herkommen, dann heisst es nicht hier, sucht der Stadt Bestes, sondern es steht, setzt euch für den Frieden. Und hier wird der Begriff Shalom gebraucht. Setzt euch ein fürs Shalom. Für den umfassenden Frieden, für Versöhnung, für heiles Leben, für Sicherheit, für Unversehrtheit, für Wohlbefinden, für Gesundheit, für Frieden, für Zufriedenheit. Gerade vor allem in den Beziehungen. Suchen der Stadt Bestes heisst also, wirkt auf das Shalom, auf den Frieden in eurem Ort her. Und dann muss ich mich mal selber fragen, ja, wie sieht es vielleicht in meiner Familie aus? Leben ich dort den Frieden? Haben wir dort Frieden? Wie sieht es in unserer Nachbarschaft aus? Darf der das Shalom, suchen der Stadt, suchen in meiner Umgebung das Shalom, der Frieden? Darf der Frieden sein? Und dann müssen wir nicht schon auf die Stadt rennen und sagen, oh, was könnten wir euch tun, sondern vielleicht mal überlegen, wo ist der Frieden in unserem Quartier, in unserer Nachbarschaft oder in unserer Familie gar nicht vorhanden? Was könnt ihr dazu beitragen, dass dieser Frieden durchdringen darf? Letztendlich ist es so ein Auftrag, zu sagen, verkündet den Frieden. Erzählt den Menschen, da ist einer, der Frieden machen will. Es ist eigentlich auch ein Auftrag, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Ich glaube, das Handeln war das Schwierigste, aber für die damaligen Leute vielleicht für uns etwas weniger. Er sagt hier und betet für sie. Betet für Babylon. Betet für euer Finden. Betet für die, die euch fast das Leben haben genommen. Betet für die euch alles haben weggenommen haben, was ihr hattet, euren Besitz, alles. Betet. Ich glaube, das war dann zumal eine kleine Revolution. Und wir sehen ja auch bei Jesus, er hat später das ja auch gesagt, sechs in der Bergpredigt, wo er auch sagt, betet für euer Finden. Tut wohl denen, die euch hassen. Und wir lesen am Ende von dieser Rede, Das Volk hat sich entsetzt. Oder Jeremia sagt, betet nicht zuerst für euch. Herr, schenkt, dass es uns ein bisschen besser geht. Schenkt, dass uns nichts passiert. Schenkt, dass wir bewahrt bleiben. Das ist vielleicht auch nicht falsch. Aber er sagt, betet zuerst für die Stadt. Betet zuerst für das Land. Betet zuerst für die Regierung. Betet zuerst für all das. Ich merke, in meinem eigenen Gebetsleben, aber auch im Gebetsleben von unseren Gebetsgruppen, wie stark dass wir uns vor allem um uns selber drehen. Gott schaut für unsere Familie, für unsere Kinder, ist auch wieder schwierig. Und da ist wieder schwierig. Und da schaut doch auch noch. Und er sagt, nein, betet für die Stadt. Das soll euer Fokus sein. Nicht nur, aber auch. Beten wir für Politiker, stehen wir ein für die Menschen, die uns vorangehen. Stehen wir ein für die Stadt, auch für unsere Nachbarn, für unsere Behörden. Ich glaube, wenn wir für unsere Politiker im Moment so viel beten würden, wie wir über sie würden klagen, Leute, die wären tragen auf betenden Händen. Und das macht mich eigentlich ein bisschen betroffen, wenn ich muss sagen, okay, jedes Mal, wenn ich das Maul mache und denke, was mache jetzt die wieder zu Bern, dass ich ändere das Gebet daraus mache und sage, danke, haben wir die jetzt in Bern. Und wenn ich das mit der Musik auch muss sagen, ja, muss jetzt das auch noch sein. Dann sage ich, danke Herr, wir werden vielleicht noch ganz kreativ und decken neue Methoden, wie wir Gott loben können. Danke hast du uns die Menschen gegeben. Danke kannst du sie führen und leiten in all diesen Aufgaben. Wer für andere betet, der akzeptiert, dass wir einen lebendigen Gott haben, ein lebendiger Gott, der über allem steht und Macht hat können, Sachen zu verändern. Glauben wir überhaupt noch, dass wir durch das Gebet etwas bewegen können? Dann würden wir gescheiter ein bisschen mehr beten als jammern. Ich glaube, das ist auch das, was der Jeremia bis in die heutige Zeit uns mitgeben will. Suche der Stadt Bestes im Gebet. Oder Paulus sagt es nachher weiter, zum Beispiel im 1. Timotheus 2, wo er sagt, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünschen, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott unserem Retten. Denn er will, dass allen Menschen gerettet werden und seine Wahrheit letztendlich sein Shalom, sein Frieden erfahren. Leute, das ist unser Auftrag. Und das geht nicht, ohne dass wir hier verwurzelt sind. Wir sagen, wir sind hier auf dieser Welt. Wir wollen hier leben. Und wir wollen nicht uns abschotten. Wir wollen uns nicht einfach sagen, ah, geht uns nichts an, Gott nimmt uns möglichst schnell wieder weg. Sondern wir dürfen hier Verantwortung tragen. In dem, dass wir eine Stadt Bestes suchen. In unserem Handeln, in unserem Tun. Und das fängt in der Regel schon im Denken an. In dem, dass wir das Beste für die Stadt suchen, auch durch unser Gebet. Es sollte da zum Ausdruck kommen. Aber es ist nicht eine Leistung, die wir erbringen können, sondern es fängt letztendlich da an und mit dem schließt nachher Jeremia da, wo wir Gott von ganzem Herzen suchen. Er sagt, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt zu mir, und betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Ich glaube, manchmal sind wir in schwierigen Situationen, ist es vielleicht auch manchmal eng, weil Gott sagt, sucht mich. Und wie oft suchen wir entweder das Glück, wir suchen schnell Entlastung von den Situationen, möglichst schnell durch die Enge, möglichst schnell durch die Corona-Zeit. Und Gott möchte uns vielleicht sein Vaterherz ziehen. Oder so, wie wir so von euch gehört haben, nicht einfache Situation, aber es hat uns vielleicht Gott näher gebracht. Wir sind Gott ganz neu begegnet. Und Leute, das ist dem Volk passiert. Was da passiert ist in der Deportation zu Babylonien, das war eigentlich eine Reformation gewesen. Die sind Gott eigentlich immer nur im Tempel begegnet. Ja, wie haben sie jetzt Gott begegnen wollen? Wir haben Synagogen gebaut. Viele Schriften sind zur damaligen Zeit entstanden, viele Teile von der Bibel. Man hat sich viel vertieft in die Schriften, mit den Schriften auseinandergesetzt, Moses und den Propheten. Man hat diesen unfassbaren Reichtum, aber erst eigentlich in der Deportation zu Babylonien entdeckt und gesagt, wow, was haben wir eigentlich für einen grandiosen Gott? Der hat Geschichte geschrieben. Von Anfang an, man hat sich plötzlich auf diese Sachen besonnen und hat plötzlich entdeckt, wow, wir haben einen gewaltigen Gott. Wir haben Gott von Herzen gesucht und sie haben nach 70 Jahren wirklich dürfen leben, wie Gott sie wieder in die Freiheit geführt. Für mich hat der Text etwas aufgezeigt. Gott möchte, dass wir hier ganz und gar sind. Dass wir hier verwurzelt sind im Leben. Nicht für viel zu übernehmen, nicht für das zu übernehmen von der Gesellschaft, die Gott nicht will, sondern für hier etwas hineinzugeben. Für hier verwurzelt zu sein, für hier Unterschied zu machen. Und das fängt an. Lebe verwurzelt im Leben. Und wenn wir mal ein Ja haben für das, vielleicht auch für die engen, für die Notfallsituationen, wo wir manchmal reingestellt sind, das muss nicht nur Corona sein, es können andere Situationen sein. So wie wir so im Talk gehört, wo manchmal Sachen uns einhängen, uns Not machen. Gott zu suchen von ganzem Herzen, er wird sich finden. Vielleicht Gott wieder neu zu entdecken in der Bibel. Vielleicht Gott wieder neu zu entdecken im Gebet. Und nachher aus dem raus der Stadt Bestes suchen. Und ich glaube, es fängt dort an, wo wir Gott suchen. Zuerst im Gebet und nachher auch im Handeln. Ich weiss nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht fängt es bei dir zuerst wieder mal an, dass du sagen musst, ich muss Gott von ganzem Herzen suchen. Ich muss zuerst wieder das Vaterherz spüren. Ich muss zuerst wieder erleben, wer der Gott ist. Der Jeremia will sein Volk nicht in Aktivismus hineintreiben, sondern wirklich, dass aus dem Herz, aus der Verbundenheit mit Gott anfängt, die Gesellschaft der zu prägen, gut zu tun, letztendlich ein Zeugnis sein für die Gesellschaft, die dort eigentlich so ganz widergöttlich war. Und das haben wir heute genau gleich. Wir können uns ärgern über die Migros-Zeitung. Da war ein Artikel drin. Aber ich sage, ja, zeigt uns aus, wie die Welt ist. Ist doch gut. Prägt zwar vielleicht wieder ein bisschen, dass man es als normal anschaut, was dort wieder ist gestanden. Aber ich glaube, dort nicht nur zu schiessen, sondern was können wir anders tun? Wo können wir andere Kontrapunkte setzen? Ich glaube, da sind wir je länger, je mehr gefordert. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Das Beste zu suchen für die Stadt im Gebet wie im Handeln. Vielleicht können wir uns noch einen Moment Zeit nehmen, einfach uns so Gedanken zu machen, was könnte Jesus mir heute Morgen sagen? Was heisst es für mich, verwurzelt zu sein im Leben? Und wo könnte ich einen Unterschied machen? Ja, wo ruft mich vielleicht Gott raus und sagt, hey, such mich von Herzen. Such der Stadt Bestes. Zuerst mal in meinem Denken, aber nachher auch in meinem Handeln. Und vor allem auch im Gebet. Herr Jesus, der Nehemia fordert sein Volk, Jeremia fordert sein Volk raus, letztendlich durch den himmlischen Vater mit einer krassen Botschaft, die wir wahrscheinlich heute nicht bis ins Letzte nachvollziehen können, was es bedeutet hat. Aber das Volk, das hat gerade heute gekämpft. Das hat gekämpft mit allen ihren Überzeugungen und ist fast nicht zu Gang gekommen. Und trotzdem haben sie sich darauf eingelassen, haben dich gesucht. Haben ihr Stadt Bestes gesucht, im Gebet, aber auch im Handeln. Und dürfen erleben, wie es ihnen letztendlich ist zu gut gekommen. Und sie nach einer langen Zeit nachher auch wieder dürfen frei sein. Herr, schenke uns, dass wir dürfen erkennen, was das für unser Leben bedeutet. Wir dürfen verwurzelt sein in dir. Und das darf hier nicht unbemerkt bleiben. Sondern darf hier auch verwurzelt sein im Leben einen Unterschied ausmachen. Ich möchte bitten, dass du uns da die Augen öffnest, jedem Einzelnen für das, was in seinem Leben dran ist. Wo du uns sagst, Stang drin, mach den Unterschied. Und verändert die Stadt durch eure Haltung und durch euer Handeln. Danke dürfen wir das tun.